So, jetzt kommt die Variante zu der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. Die kann man sich ein bisschen leichter merken, so als diese verschiedenen Leute, die da vorhin erwähnt wurden. Ein Chinese erzählte einmal einen Traum, den er in der Nacht geträumt hatte. Ich war in einen Brunnen gefallen. Mit allen Anstrengungen versuchte ich herauszukommen, aber ich schaffte das nicht. Da kam endlich Konfuzius vorbei und sprach: Mein Sohn, wenn du meiner Lehre gehorcht hättest, würdest du jetzt nicht so hilflos im Brunnen hocken. Das weiß ich, rief ich, aber das nützt mir jetzt auch nichts. Hilf mir, dann werde ich deine Lehre befolgen. Aber Konfuzius ging weiter und ließ mich ohne Hoffnung zurück. Da schaute ein anderer über den Rand des Brunnens, es war Buddha. Der kreuzte seine Arme und sagte: Mein Sohn, nur wenn du die Arme kreuzt, die Augen schließt und völlig ruhig bist, wirst du einmal das Nirvana, das ewige Nichts, erreichen, so wie ich. Du musst ganz gleichgültig bleiben in allen äußeren Umständen, dann wirst du Ruhe finden. Mit stürmischen Schritten näherte sich Mohammed. Er beugte sich über den Rand und schaute in den Brunnen. Mann, mach keinen solchen Lärm. Natürlich bist du in einer elenden Lage. Hast du Angst? Du musst dich nicht fürchten. Schau, es ist der Wille Allahs, dass du da hineingefallen bist. Das ist dein Schicksal. Bedenke das. Wer kann sich dem Willen Allahs widersetzen? Nimm es hin. Und Mohammed ging weg. Aber er tat nichts für mich. Schließlich hörte ich noch eine Stimme: Mein Sohn. Ich hob meinen Kopf und sah in das Gesicht Jesu, voller Liebe und Mitgefühl. Kein Vorwurf kam über seine Lippen. Sofort stieg er zu mir in die Zisterne. Er umschlang mich mit seinen starken Armen und hob mich hoch, so konnte ich herausklettern und bekam wieder festen Boden unter meine Füße. Er hatte sich nicht davor geekelt, zu mir in das dunkle Loch und in den Schlamm zu steigen. Er setzte sein Leben ein, um meines zu retten. Soweit diese Geschichte. Sie zeigt, wie sich Jesus als Retter von allen anderen Religionsstiftern unterscheidet. Er macht keine klugen Sprüche. Er lässt den Menschen nicht hilflos im Loch stecken, sondern er schreitet zur Rettungstat, begibt sich selbst in Lebensgefahr. Ich las den Psalm 91. Da finden wir tolle Worte, könnt ihr dann zu Hause mal nachlesen. Der Beter hat sie wohl als Ermutigung von Gott erkannt. Er hat den Eindruck gewonnen, dass Gott ihm diese Zusage gibt. Und da lesen wir in Vers 14 und 15. Weil er mit seiner ganzen Liebe an mir hängt, will ich ihn retten. Ruft er mich an, so will ich ihm antworten. Ich hole ihn heraus aus der Not, will ihn frei machen und ehren. Und damit wird ja genau das Ereignis beschrieben, das der Chinese in seinem Traum gesehen hat. Wer schon länger Christ ist, dem sind diese Worte von Jesus als dem Retter gut bekannt. Fast zu gut. Wir gebrauchen diese Vokabel sehr oft zu den kirchlichen Festen, besonders zu Weihnachten und zu Ostern. Jedes Jahr hören wir die Botschaft, die schon die Engel damals den Hirten verkündet haben: Heute ist euch der Retter geboren, in der Stadt Davids Christus der Herr. Wir danken für den Retter in unseren Gebeten. Wir haben unzählige Predigten vielleicht davon gehört, was das bedeutet. Ja, viele wissen Bescheid. Und doch reißt uns diese Botschaft noch heute vom Hocker? Bringt sie uns überschäumende Freude? Verändert sich dadurch unser Verhalten? Oder ist das alles Routine geworden, eine uralte Geschichte längst verblasst? Ist uns immer wieder neu, frisch bewusst, was Jesus für uns getan hat? Ist uns klar, dass wir ohne diese Rettung von Jesus unweigerlich verloren gehen würden? Weil das so wichtig ist, will ich mit euch noch mal so eine Reise machen. Eine Reise in das große, dunkle Loch. Es ist das Loch der Sünde. Stell dir vor, du stehst oben am Rand und guckst runter. Und du wirst neugierig und sagst, cool, ich muss unbedingt in das Loch hinein. Das sieht so interessant aus. Ich sehe zwar nicht alles, aber es scheinen ganz schöne Dinge da unten in dem Loch zu sein. Und während du danach greifst, schwuppdiwupp, fällst du in das Loch rein. Du steckst mittendrin im Loch der Sünde. Du fällst immer weiter, ganz langsam, immer weiter, immer tiefer. Zunächst genießt du alle diese herrlichen Dinge, die dir da begegnen. Du merkst gar nicht, wie du im Zeitlupentempo immer weiter nach unten fällst. Und du denkst, irgendwann muss doch mal der Boden kommen. Aber das ist nicht der Fall. Es wird immer dunkler, immer ungemütlicher. Es stinkt und es wird kalt. Und die Wände des Lochs sind glitschig. So langsam wird dir mulmig zumute und dann bekommst du richtig Angst. Du willst nicht mehr in diesem finsteren Loch bleiben. Du willst da raus und versuchst verzweifelt, dich irgendwo am Rand festzuhalten und rauszuklettern. Unter dir sind noch andere Leute. Sie zerren an dir und ziehen dich noch weiter hinunter. Einige Stimmen kannst du identifizieren von Leuten, die dich verführt haben, auch in das Loch zu springen. Jetzt hast du den Salat. Hättest du doch nur nicht auf sie gehört. Du spürst, du schaffst es nicht. Du kommst aus diesem Schlamassel nicht heraus. Du fällst und fällst. Das Licht oben wird immer kleiner, immer unerreichbarer. Und es wird immer unheimlicher, immer düsterer, bis am Ende des Loches die Hölle kommt. Manche lachen. Schmunzeln, dass ich überhaupt die Hölle erwähne, weil für sie das ein Relikt aus dem Mittelalter ist. Da glaubten die einfachen, ungebildeten Leute noch daran, aber für einen aufgeklärten, gebildeten Menschen heute ist das doch der blanke Unsinn, oder? Aber wisst ihr, ich weiß, dass es die Hölle gibt. Warum? Weil Gott den Preis, den er bezahlt hat, um uns daraus zu retten, der höchste Preis gewesen ist, den er hatte überhaupt bezahlen können. Wenn Gott schon so viel eingesetzt hat, dann muss unsere Lage schon ziemlich schlimm sein. Viele von euch haben Kinder, kleine oder große. Manche vielleicht sogar eine ganze Horde. Wir lieben sie. Und sie bedeuten uns viel. Stell du vor, du hast nur einen einzigen Sohn oder eine einzige Tochter. Ein wunderschönes, süßes Kerlchen, eine süße Maus. Du schießt Fotos von ihm oder ihr und ach, die sind so lieb, so glücklich. Und stell dir vor, so ein Sohn muss sterben. Der Arzt hat eine schlimme Diagnose gestellt, dein geliebter Sohn hat nun nicht mehr lange zu leben. Wäre schlimm, nicht? Sehr schlimm. Es wäre furchtbar, ganz furchtbar, wenn es tatsächlich so wäre. Die Bibel sagt nun, dass der einzige Sohn Gottes starb. Das war für seinen Vater im Himmel das Allerschlimmste, was es gab. Jesus war ohne irgendeine Sünde. Der hatte nichts Falsches, nichts Schlimmes getan. Und trotzdem wurde er ans Kreuz genagelt. Eine entsetzliche Geschichte. und trotzdem die Lösung Gottes für unser Problem. Wofür musste Jesus sterben? Er starb am Kreuz, weil es die Hölle gibt und weil die Hölle ewig ist. Also wenn das einzige Kind Gottes sterben musste, dann muss unser Problem ziemlich groß sein. Hölle gibt es, und wer etwas anderes sagt, der spuckt auf Jesus. Wer zur Hölle Nein sagt, der macht den Tod Jesu am Kreuz unwichtig. Jesus starb am Kreuz, um uns zu retten, vor dem ewigen Verderben. Sonst kann ich dieses Kreuz nicht verstehen. Zurück zu dem Loch. Da steckst du immer noch drin. Der einzige Weg, da rauszukommen, ist der, dass sich da jemand rausholt, der noch nicht ins Loch hineingefallen ist. Wer ist das? Das ist Jesus. Nicht Konfuzius, nicht Buddha, auch nicht Mohammed, sondern Jesus. Und Jesus steht am Rand des Lochs und sagt: Hey, du da unten, ich liebe dich. Ich bin für dich gestorben, ich möchte dich aus dem glitschigen Loch herausholen. Wie wird er das anstellen? Wird er dir ein Seil runterwerfen und sagen: Nimm das Seil und klettere hinauf? Nein, dazu fehlt dir die Kraft, das schaffst du nicht. Sondern Jesus wird nach deinen beiden Armen greifen und dich herausziehen. Es ist seine Kraft, die dich rettet und befreit. Wenn du dann aus dem Loch herausgeklettert bist, was wirst du sagen? Ich habe das alleine geschafft? Oder das haben wir zusammen geschafft? Nein, du wirst sagen: Herr, du hast mich ganz alleine da rausgeholt. Danke, dass du mich gerettet hast, trotz meiner Sünde. Danke, dass du mir vergeben hast. So ist Jesus. Er ist der alleinige Retter. Er hat sogar sein Leben dafür geopfert. Paulus sagt, Jesus Christus ist um unserer Sünden willen dahingegeben. Das bedeutet, Jesus hat dich sogar nicht nur mit ein paar Handgriffen aus dem Loch herausgerissen, sondern er tat noch mehr. Er ist selbst in das Loch hineingeklettert. Du bist auf seine Schultern gestiegen oder über eine Räuberleiter hinaufgehüpft. So ähnlich können wir uns das vielleicht vorstellen. Dahingegeben, das meint ja ausliefern, opfern, seinem Schicksal überlassen. Mir kommt eine Geschichte in den Sinn, die ich dazu gelesen habe. Da wird die Feuerwehr zu einem Großbrand in einem Hochhaus im New Yorker Stadtteil Manhattan gerufen. Es ist noch die Zeit, wo in Amerika der Rassenhass zwischen Weißen und Schwarzen sehr intensiv war. Ist ja heute zum Teil auch noch so. Also so fährt der weiße Feuerwehrmann Bob los. Aus dem Hochhaus ziehen schon schwarze Rauchwolken aus den Fenstern. Die meisten Hausbewohner konnten sich noch retten. Aber eine schwarze Mutter zeigt besorgt auf ein Fenster. Da sieht man schon die Flammen im Hintergrund. Und am Fenster steht ein kleines Mädchen und schreit sich vor Angst die Lunge aus dem Leib. Bob lässt die Feuerwehrleiter herausfahren und klettert hoch. Doch oh Schreck! Von der obersten Sprosse fehlen gerade noch 2 Meter bis zum Fensterbrett des schwarzen Mädchens. Es scheint keinerlei Rettung zu geben. Soll Bob dieses schwarze Kind zugrunde gehen lassen? Es ist doch nur eine Schwarze, nicht viel wert. Also Rückmarsch. Was nicht geht, geht nicht. Aber Bob scheut sich vor diesem Schritt. Es berührt ihn. Die aufgerissenen Augen des Kindes zu sehen, er sieht nur noch eine Möglichkeit, er ist weiß, die ist für ihn selbst, und er weiß, die ist für ihn selbst lebensgefährlich. So beugt sich der große Mann von der letzten Leitersprosse hin zu dem Fenster des Mädchens, und er krallt sich mit seinen Händen fest am Fensterbrett. Das ist tierisch heiß. Vor Schmerzen möchte er selbst laut schreien, er spürt, wie sich die Haut seiner Handflächen ablöst. Mit letzter Kraft schreit er: Mädchen, steig auf meinen Rücken und dann auf die Leiter, los, mach schon! Das Mädchen klettert auf die Fensterbank, kriecht auf den Rücken des Mannes und auf die Feuerwehrleiter gerettet. Doch Bob kann sich nicht mehr halten. Zu stark sind die Schmerzen. Schon muss er die eine Hand loslassen. Dann ein Aufschrei der Leute unten. Ein Mann stürzt aus dem 21. Stock des Hochhauses in die Tiefe und prallt mit einem dumpfen Schlag unten auf. Bob hat es nicht geschafft. Er hat sein Leben geopfert für das kleine schwarze Mädchen. So ist Jesus. Das hat er für dich getan. Nicht nur für einen einzigen Menschen, sondern für alle Menschen, die jemals auf dieser Welt existiert haben, heute leben und noch geboren werden. Für alle. Das macht ihn einzigartig und unvergleichlich. Ein anderer, in der Christenheit geläufiger Titel für Jesus ist der des Erlösers. Jesus der Erlöser. Das ist ein Wort, das heute in der säkularen Welt nicht sehr geläufig ist. Manche stellen sich vielleicht noch so eine Lichtgestalt vor, also die als Guru Anhänger um sich starrt und sich als Befreier erklärt. Erlöser, das ist eher ein negativer Begriff. Man denkt an einen Spinner, der irgendwo in der Welt auftaucht und sich als Weltherrscher ausgibt. Aber weniger oder gar nicht ist den Leuten bekannt, woher dieser Begriff eigentlich stammt. Von dem Erlöser und von der Erlösung ist nämlich schon im Alten Testament die Rede. Ich erinnere nur an das bekannte Bibelwort Jesaja 43, Vers 1. So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Hier erinnert Gott sein Volk Israel an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Die Israeliten waren Knechte der Ägypter, wurden unterdrückt, geknebelt und misshandelt und mussten schwerste Arbeit für ihre Herren verrichten. Sie stöhnten unter der Last und schrien Gott um Hilfe an. Da berief Gott den Mose als Leiter, um sein Volk aus Ägypten herauszuführen. Viele von euch kennen die Geschichte von den 10 Plagen über Ägypten und dann die Flucht des Volkes Israel durch das Rote Meer. Diese Befreiung, die das Volk seinem Gott Jahwe verdankte, war das zentrale Ereignis der Geschichte Israels. Das war die Erlösung. Gott hat sie herausgelöst, herausgerissen. Die Befreiung ist der erste Gedanke. In dem Wort Erlöser steckt aber noch mehr. Da denke ich zum Beispiel an Geschichten, die während der Sklaverei in Amerika spielten. Vielleicht kennen die einen oder der eine oder andere dieses Buch Onkel Toms Hütte. Ich habe es begeistert als Jugendlicher gelesen. Es geht darum um den schwarzen Sklaven Tom, der als Christ verschiedenen Herren dient. Da sind ganz brutale darunter, andere sind human und behandeln ihn und seine Familie menschenwürdig. Und da ist eben auch davon die Rede, wie Sklaven auf dem Markt von ihren Herren verkauft wurden. Sie wurden wie ein Stück Vieh ausgestellt und interessierte Farmer konnten sie dann begutachten, ihre Muskeln und ihre Zähne, ob sie stark waren oder Weichlinge und schwach. Und dann gab es eine Versteigerung, wo der Meistbietende dann den entsprechenden Sklaven kaufte. Natürlich meistens deshalb, um gesunde, starke Arbeitskräfte zu kriegen. Es waren aber da auch schon vereinzelt Leute darunter, die mit ihrem Geld die Sklaven freikauften, sie auslösten. Dann waren sie keine Sklaven mehr, sondern freie Leute. Wenn sie sich dann nicht wieder von brutalen Sklavenjägern einfangen ließen, mussten sie aufpassen. Das ist das Bild von Erlösung. Da zahlt jemand einen hohen Preis, um einen anderen freizukaufen. Also es gibt ein ähnliches Bild, das wir heute in unserer Welt kennen. Denken wir nur an eine Geiselnahme bei einem Banküberfall. Der Bankräuber hat im Schalterraum eine Geisel genommen. Er droht sie zu erschießen, falls die Öffentlichkeit nicht auf seine Forderungen eingeht. Es stellt sich nun heraus, dass diese Geisel der Sohn des Bankdirektors ist. Bei den Verhandlungen mit dem Gangster bietet sich der Bankdirektor als Geisel an. Er will sich selbst ausliefern, um seinen Sohn freizukriegen, sozusagen tauschen. Weil aber die Bank kein Lösegeld bezahlt, stirbt der Bankdirektor im weiteren Verlauf der Geiselnahme. Er hat sein Leben dahingegeben, der Sohn aber ist befreit und gerettet. Genau das hat Jesus für uns getan. Er hat sich als Freund angeboten und uns freigekauft von der Macht der Sünde und der Finsternis. Es gibt eine interessante Bibelstelle in Lukas 22, Vers 53. Sie zeigt, wie Jesus sich tatsächlich in die Gewalt der dunklen Mächte begeben hat, als er in dem Garten Gethsemane gefangen genommen wurde. Zu den führenden Priestern und Ältesten des Hohen Rates sagt Jesus: Aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt hat die Finsternis Macht über mich. Das bedeutet, Jesus begibt sich in die Hände des Teufels, beziehungsweise in die Hände der Leute, die ihn verhören und umbringen wollen, die Werkzeuge des Teufels hier sind, der finsteren Mächte. Jesus liefert sich aus. Das bedeutet, er wird nicht mehr kämpfen, er wird sich unterwerfen, diesen Weg des Leidens ohne Widerstand gehen, mit allen Verhören, Folterungen, bis schließlich zur Hinrichtung am Kreuz. Er wird keine Legionen, keine Heerscharen von Engeln beauftragen, die ihn da herausholen. Der Erlöser braucht keine Erlösung. Er ist der Erlöser der Menschen durch die Dahingabe seines Lebens. Das ist der Preis. Merkt ihr, wie beide Bilder sich berühren, wie der Retter zugleich der Erlöser ist und umgekehrt? Der Retter reißt uns heraus aus einer tiefen Not, aus dem Gericht Gottes über die Sünde, bringt uns Vergebung unserer Schuld, indem er sich selbst opfert. Der Erlöser befreit uns aus der Macht der Finsternis, von der Sklaverei des Bösen, bringt uns in einen neuen freien Stand, der nicht mehr bestimmt wird von teuflischen Einflüssen, von Zwang oder Kadavergehorsam, sondern der befähigt, freie und mündige und kluge Entscheidungen im Sinne Gottes zu treffen. Was aber folgt aus dieser Rettungs- und Erlösungstat Jesu für dich und mich? Auch dazu fiel mir eine berührende Geschichte ein. Sie passiert im Jahr 1941 im Konzentrationslager Auschwitz. Einem Häftling ist die Flucht gelungen. Wenn sowas passieren würde, hatte der Lagerkommandant angedroht, würden 20 andere Männer in den Hungerbunker geworfen werden, in dieses nasse, unterirdische Loch, wo die Verurteilten nackt und ohne Essen und Trinken hineingestoßen wurden, um auf den Hungertod zu warten und dann elend zu krepieren. Der Kommandant lässt den Block 14 antreten und sucht sich 20 Häftlinge willkürlich aus. Ein etwa 40-jähriger Mann ist dabei, der jammert: Meine Frau, meine armen Kinder. Doch der Lagerkommandant geht weiter. Einem anderen aber ist dieser Schrei dieses Mannes ins Herz gedrungen. Pater Maximilian Kolbe, einem gläubigen Priester. Als der Lagerkommandant gerade die 20 in den Hungerbunker schicken will, tritt Pater Kolbe mutig aus der Reihe heraus. Mit fester Stimme bittet er, gegen den Familienvater ausgetauscht zu werden. Und tatsächlich, Pater Kolber wird in den Hungerbunker abgeführt, der Mann aber darf weiter wieder in seine Baracke zurückgehen. Nach etlichen Tagen erliegt einer nach dem anderen im Bunker dem Hunger und der Kälte, nur Pater Kolbe ist schließlich noch übrig. Dem Henker dauert dieses elende Ringen mit dem Tod schließlich zu lange. Er gibt Kolbe eine Injektion mit Gift. Der Häftling aber, für den Kolbe eingetreten ist, hat die Zeit des Konzentrationslagers tatsächlich überlebt. Er konnte später in seine polnische Heimat zurückkehren. Und Jahr für Jahr ist er später nach Auschwitz gepilgert, um seines Retters zu gedenken. František Gawronowniczek starb 1995 im Alter von 93 Jahren. Eine ergreifende Geschichte. Wie wird jemand, der so vor einem sicheren Tod gerettet worden ist, weiterleben? Ich denke, sein Leben wird sich grundlegend ändern. Er wird nicht mehr so weiterleben können wie bisher, sondern anders, dankbarer, bewusster. Er wird seinem Retter vermutlich ewig dankbar sein, auch wenn er vielleicht gestorben ist, so wie dieser polnische Familienvater, der jedes Jahr an den Ort seiner Rettung gereist ist. Wie äußert sich Dank gegenüber unserem Retter und Erlöser? Wir denken vielleicht an die Feier des Abendmahls, die Jesus zu seinem Gedächtnis eingesetzt hat. Oder an Bibelworte wie Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es geht darum, dass wir dauerhaft und nachhaltig Jesus verehren, dass sie ihm immer und immer wieder in unseren Gebeten für seine Rettung danken, dass wir mehr danken als jammern, uns immer wieder vor Augen malen, was Jesus für uns eingesetzt hat. Wenn du ein Künstler bist, dann male einfach ein Bild und hänge das an deine Wand. Hänge ein Kreuz auf, das dich immer und immer wieder daran erinnert, was Jesus dort für dich gelitten hat. Ich denke aber auch, dass so ein Dank, den wir Jesus mit unseren Lippen bringen, nur eine Seite der Medaille ist. Die andere Seite ist unsere Hingabe an ihn. Wird nicht jemand, der aus Todesgefahr gerettet worden ist, weiter für seinen Lebensretter leben wollen? Er wird doch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, so tun, als ob das alles nichts gewesen wäre. So jemand wäre eiskalt und abgebrüht. Vielmehr wird er doch diese Rettung von Christus zu einem neuen Leben als Chance begreifen und anders leben, in derselben Haltung wie sein Lebensretter. Etwas zurückgeben wollen an Gnade, Barmherzigkeit, die er selbst empfangen hat. In Hebräer 13, Vers 15 kommt beides zum Ausdruck. Durch Jesus wollen wir Gott jederzeit und in jeder Lebenslage Dankopfer darbringen. Das heißt, wir wollen uns mit unserem Beten und Singen zu ihm bekennen und ihn mit unseren Lippen preisen. Vergesst auch nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Das sind die Opfer, die Gott gefallen. Also einmal eine Lebenshaltung des Dankens einüben. Jesus mit Worten und Liedern immer wieder preisen, jeden Tag. Und dann aber auch Werke der Nächstenliebe tun und mit denen teilen, die weniger haben als wir. Das scheint die angemessene Lebensweise zu sein, dem Retter und Erlöser zu folgen. Von dem Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinde, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, ist folgende Geschichte bekannt. Als er mal als 19-Jähriger eine Bildungsreise nach Düsseldorf machte, besuchte er auch die Gemäldegalerie des Kurfürsten. Und ihn beeindruckte dort besonders ein Bild. Es war die Darstellung von einem gekreuzigten Jesus. Darunter stand als Unterschrift der Satz: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Was anderes kann ich jetzt am Schluss dieser Predigt euch auch nicht fragen. Ich habe euch vor Augen gemalt und versucht zu illustrieren, was unser Retter und Erlöser Jesus so einzigartig, so unvergleichlich macht. Jetzt liegt es an dir, daraus Konsequenzen zu ziehen. Könnte es sein, dass Jesus auch vor dir steht und dich ganz persönlich fragt: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Amen. Wir wollen miteinander singen: Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.